Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Number Run. Mein Name ist Bianca und mein heutiger Gast ist Ultraläufer, war 2022 deutscher Meister im 6-Stunden-Lauf, engagiert sich als Guide für sehgeschwächte bzw. blinde Läufer und wir haben uns am Sonntag sehr spontan beim Burgwald Märchenmarathon zum heutigen Podcast verabredet. Christian, schön, dass du hier bist. Ich würde sagen, stell dich doch am besten einmal kurz vor.
Hallo, ich bin der Christian, komme aus Leipzig, bin bei dem großen gelben Riesen bei der Deutschen Post angestellt und bin seit 99 regelmäßiger Läufer und seit 2004 Ultra. Zwar noch nicht richtig, weil dann habe ich quasi eine mehrjährige Pause gemacht, aber 2004 war mein erster Ultra. Ich mache halt regelmäßig Sport, also schon seit meiner Kindheit habe ich früher Fußball gespielt. Das war mir dann aber zu blöd, von 10 anderen Leuten abhängig zu sein, deswegen bin ich dann zum Laufen gegangen und ich bereue es bis heute nicht. Ja, ich war 12 Jahre lang Kinderleichtathletiktrainer und das bin erstmal ich.
Das heißt, Sport war für dich schon immer wichtig und bist erstmal den klassischen Weg gegangen, wie wahrscheinlich jeder Junge irgendwie mal Fußball gespielt hat.
Ja, genau.
Und wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, okay, jetzt sagst 99, also irgendwo kurz nach der Schule, wahrscheinlich in der Ausbildung oder Studium oder wie auch immer, hast du gesagt, ich fange an zu laufen. Wie bist du dazu gekommen?
Also, muss ich jetzt selbst überlegen, das ist A-Jugend, dann bin ich halt nicht weiter zum Fußball gegangen oder der hat mich nicht übernommen und ich bin aber trotzdem unregelmäßig 2-3 Mal laufen gegangen. Aber dann gab es auch Zeiten, da bin ich mal ein halbes Jahr nicht, dann bin ich wieder laufen gegangen und so richtig regelmäßig mit, ich sag mal, Plan und alles habe ich erst nach Ende meiner Wehrdienst 99, weil ich dann noch komplett aufhören wollte mit Rauchen und habe dann im September 99 praktisch richtig angefangen, wenn man das als richtig bezeichnen kann. Ich habe ja vorher auch was gemacht.
Wie du sagst, richtig angefangen, das heißt wahrscheinlich ein bisschen strukturierter trainiert und auch regelmäßiger trainiert. Was war denn dein erster Lauf? Kannst du dich an den noch erinnern?
Also natürlich, ich kann mich fast sehen. Meine erste Erfahrung, sagen wir es mal so, um da kurz vorzugreifen, war, wie gesagt, ich glaube, August war das Ende. Und dann im September habe ich so regelmäßig rein, noch damals noch mit meinem besten Freund, sind wir hier am Auensee gefahren, wunderschöner Waldgebiet im Auerwald. Da hat uns dann mein älterer Herr angesprochen, ob wir nicht regelmäßig zum sonntäglichen Lauftreff kommen möchten. Ich war dann natürlich gleich Feuer und Flamme, Steve dann eher nicht so. Und ich bin dann halt hin und das hat auch nicht lange gedauert. Ich glaube, 3. Oktober oder Anfang Oktober war gleich hier ein Stückchen außerhalb von Leipzig ein Oberholzer Volkssportlauf. Das war mein erster Wettkampf. 10 Kilometer mit, sagen wir mal, 2 Monaten Vorbereitung kann man machen.
Ja, ich hatte es damals ähnlich. Gut, ich habe schon mit 8 Jahren angefangen zu laufen. Aber ich glaube, ich bin auch nur 3 oder 4 Wochen gelaufen und hatte dann meinen ersten Zehner. Darf man heute überhaupt gar nicht mehr sagen. Manchmal braucht man ja gar nicht so viel Vorbereitung irgendwie. Und Hauptsache, man hat Spaß.
Ja, ich sag mal so, wir haben uns ja gestern auch schon unterhalten. Du hast ja, je nachdem, was du schon vorher die Monate, die Jahre oder sowas gemacht hast, ist das ja im Körper drin. Wie bei dir nach der Verletzung oder bei mir, Bundeswehr ist natürlich anstrengend und ich habe ja trotzdem immer mal so 1-2 Mal in der Woche was gemacht. Also ich hatte wahrscheinlich schon ein Grundlevel, sage ich mal. Und dann das durch die September, der eine Monat, die 5 Wochen, ließen mich halt die 10 Kilometer überstehen. Also anders ist es ja nicht erklärbar.
Ja. Kurze Erklärung für alle, die jetzt zuhören. Wir haben uns gestern beim Burgwald Märchenmarathon sind wir uns über die Füße gelaufen und da habe ich den Chris sofort zum Podcast verpflichtet und
genötigt.
Genötigt, genau. Und dazu müssen wir sagen, auch hier herzlichen Glückwunsch. Chris hat den Lauf gewonnen in der sensationellen Zeit von 4 Stunden und drei Minuten, die Sekunden weißt du besser.
Eine Sekunde.
Eine Sekunde bei 52 Kilometer und knapp 800 Höhenmetern. Wir kommen auch gleich auf jeden Fall nochmal zu dem Lauf, aber gucken erstmal, wie du überhaupt dahin gekommen bist, dass du so Läufe dann auch mit fast einer Stunde Vorsprung gewinnen kannst. Du sagst, 2004 bist du zum Ultralaufen gekommen. Was war da der Anlass? Welcher Lauf war das? Was hat dich dazu bewogen zu sagen, ah, ich will nicht nur Halbmarathon, Marathon, wobei das nur natürlich nicht so zu sehen ist, sondern einfach über die Distanz. Was war da der Anlass bei dir?
War ein bisschen kurios. Wie gesagt, ich bin dann da so reingerutscht. Wie gesagt, der ältere Herr, der uns da damals angesprochen hat, das konnte ich ja nicht wissen. Das, der Dietmar Knies, der ist in Leipzig ziemlich gut bekannt. Das wurde praktisch mein Laufmentor, weil der für beide Nationalmannschaften auch über 100 Kilometer an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Und da hatte ich auch richtiges Glück, ihn getroffen zu haben. Und bin dann halt so 2002 immer so weiter reingerutscht. Er hat mich praktisch ein Stück weit unter seine Fittiche genommen. Und ja, irgendwann, ich bin halt, am Anfang konnte ich mir auch nicht vorstellen, einen Marathon zu laufen. In Leipzig gibt es so eine Stadtrangliste, das sind 13 Läufe. Da muss man 7 davon kommen in die Wertung und da war halt ein Marathon dabei. Da hatte ich dann das erste Mal die Erfahrung mit einer etwas längeren Strecke. Und das war mir dann halt nach 3 Jahren, klingt blöd, aber war mir halt nach 3 Jahren irgendwie, dachte mir, könnte es mal noch was Größeres probieren. Hatte dann 2003 schon mal beim Rennsteiglauf den Halbmarathon gemacht und habe dann halt gesagt, ach, machst das nächste Jahr gleich den ganz großen, den Supermarathon, überspringst den Marathon kennst du schon. Und habe dann 2004 halt den großen Supermarathon gemacht. Damals war er, glaube ich, noch 72,7. Jetzt ist er ja knapp 74. Habe den eigentlich auch relativ entspannt gemacht mit Fotografieren aller 10 Kilometer. Ja. Das war ja für mich komplett neu und ich wollte einfach die Erfahrung mal machen. Und war schön. Und da, ich glaube, das war auch der Moment, wo mich das Fieber dann gepackt hat. Also ich habe einen Rennsteiglauf jetzt, glaube ich, 17 Mal gemacht. Ein riesen Gaudi und macht total Spaß, die Leute alle zu sehen. In Eisenach, da wo der Start ist und dann auch in Schmiedefeld. Ist nicht umsonst Europas schönster Landschaftslauf.
Naja, ich guck gerade mal durch. Bist beständig immer schneller geworden. Weil man sieht schon, dass du beim ersten Mal deutlich mehr Fotos gemacht hast.
Ja, eine Stunde war ich da, glaube ich, langsamer.
Aber das ist ja das Schöne, dass man gerade, ich finde im Ultrabereich, dass man sich halt auch die Zeit nehmen kann. Ne? Man muss, klar, natürlich hinten raus, wenn man weiß, man ist schnell, man möchte es gewinnen, dann nimmt man sich das nicht mehr, die Zeit. Aber gerade wenn man da so reinschnuppert, da ist es ja nicht unbedingt der Mega-Leistungsgedanke. Wobei die Leistung natürlich die Distanz ist. Aber es muss nicht immer auf jede Sekunde geachtet werden.
Das habe ich mir gestern auch gesagt, weil
du hättest dir auch zwischendurch Picknick machen können.
Nee, aber ganz ehrlich, weil du das gerade angesprochen hattest, auf der Runde immer die hinten, die wir zweimal laufen mussten, beziehungsweise abgekürzt, habe ich auf einmal links von mir im Wald irgendwie so, ja, irgendwie auf ein Tiergeräusch und auch so ziemlich nah. Und dann war mir das Laufen auch erstmal egal, dann bin ich langsamer geworden, aber du siehst natürlich nichts in dem Dickicht, aber das hast du halt bei keinem Stadtlauf.
Ja, definitiv. Wobei mich in dem Wald auch nicht gewundert hätte, wenn uns eine Horde Wildschweine begegnet wäre oder so.
Das stimmt. Ja, aber das macht, also ich fand den Lauf super. Also wie gesagt, darum hab's ja auf meiner Homepage auch gleich geschrieben, das ist eine wundervolle Veranstaltung. Kann man nur empfehlen, also.
Ja, vor allen Dingen super schön, alle sind engagiert. Sensationell fand ich die Medaillenübergabe von
ja, vom Lügenbaron.
Genau. Das war wirklich sensationell. Und auch die Verpflegungsstationen waren wirklich mega viele da. Das war schon ein schöner Lauf. Und vor allen Dingen, dass die unterschiedlichen Starter, dadurch warst du halt irgendwann, klar, du warst wahrscheinlich die ganze Zeit alleine auf der Strecke.
Nee. nein, brauche ich nicht.
In der zweiten Runde hast du wahrscheinlich die Marathonläufer mit dabei gehabt, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, also ich dann an der ersten Verpflegungsstation, wo wir dann praktisch nochmal die zweite Runde machen mussten, da habe ich dann das erste Mal Läufe, aber das wären, weiß nicht, ob das Marathonis waren, das Ultras, ich habe mich ja nicht umgedreht, konnte es ja nur an der Startnummer sehen.
Ja.
Also da waren bestimmt ein paar, dann am Schluss ein paar Dreiviertelmarathons dabei. Ein paar Wanderer habe ich gesehen, das müsste die Marathonwanderung gewesen sein. Es war auf jeden Fall nicht mehr so einsam wie am Anfang.
Ist dir das schon mal passiert, dass du mit knapp einer Stunde Vorsprung irgendwo reingekommen bist ins Ziel?
Nee, also fällt mir jetzt auf Anhieb auch wirklich nichts ein. Das ist mit Vorsprung, aber mit so, nee, das wisst, nee, sowas bleibt einem ja eigentlich im Gedächtnis.
Ja, ich denke auch. Du hast es geschrieben und auch hat es gesagt, es ist eine Vorbereitung gewesen für die Deutsche Meisterschaft 100 Kilometer.
Genau.
Wann ist die, wo ist die und was hast du dir für ein Ziel gesetzt?
Die ist am 21.09. in Kandel, wo praktisch auch der Bienenwaldmarathon ist. Wenn den kennen ja bestimmt viele. Ist da auch im Bienenwaldstadion. Natürlich, glaube ich, nicht hundertprozentig die Marathonstrecke, weil es bloß eine 5-Kilometer-Runde ist durch den Wald und dann wieder ins Stadion. Ja, vorgenommen, wie gesagt, ich hatte ja ein paar Hüftprobleme und wollte eigentlich das Jahr ein bisschen anders gestalten und ich würde schon gern nochmal wieder unter 8 Stunden laufen bei den 100. Das ist mir, glaube ich, die letzten 2 Male nicht geglückt. Ansonsten habe ich mir da einfach nicht. Ich freue mich einfach wieder, viele bekannte Gesichter zu sehen. Und gestern zum Beispiel habe ich auch einen, ich glaube, Bernd Kraus heißt er, auch ein alteingesessener Ultra, der ist jetzt auch schon in Rente. Haben wir uns auch gestern nochmal ein bisschen unterhalten. Das ist dann immer schön. Du triffst die Leute so 2, 3 Mal im Jahr und fragst, wie geht's dir jetzt und alles. Also, es ist. Ja, das mag ich dann am meisten.
Auf jeden Fall. Du hast die Hüftprobleme gerade angesprochen. Gestern waren sie, glaube ich, nicht mehr da. Wo kamen die her? Wie hast du sie wieder? Wie bist du sie losgeworden?
Wo sie herkommt, das ist die sehr gute Frage, weil bei Menschen ist es ja so, wenn er nicht weiß, wo was herkommt, macht er sich immer mehr Gedanken. Also ich vermute, irgendwo vor dem Start vom Fürth-Marathon, also Metropolmarathon, der ist ja dieses Jahr das erste Mal zwischen Fürth und Nürnberg gewesen. Also haben die zwei Städte das erste Mal verbunden. Weil kurz danach fing es an, oder beziehungsweise ich hatte dann schon die letzten 5 Kilometer Probleme. Also, ob es eine Zerrung war, irgendwie was beim Aufwärmen, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das versucht, dann mit Ausrollen und Schonen und ein bisschen reduziertes Training. Das versucht hinzukriegen und wie gesagt, es ist dann auch von Woche zu Woche besser geworden. Wie gesagt, es war vor 2 Wochen der Höllwand-Marathon zur Wartburg hoch. Da war es komplett schmerzfrei. Jetzt gestern habe ich dann hinten raus, als wir wieder Richtung Ziel gelaufen sind, das war glaube ich noch 17 oder 18 Kilometer, da hat es mal kurz gezwickt, aber dann muss man sich halt zwingen, wieder hohe. Also ich habe es ja gelernt, auch als Training. Hohe Hüfte und dann kommt der Laufschritt, der ökonomische, von alleine. Und dann versucht man sich wieder aufzurichten, gerade. Und dann ging es auch wieder. Deswegen bin ich da jetzt zuversichtlich, dass ich das ausgestanden habe.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das jetzt erstmal weg ist. Was
Danke.
machst du denn neben dem Laufen für dich, damit du verletzungsfrei bleibst? Machst du Stabi-Training, Rollen, haben wir gerade schon gehört, das heißt Faszientraining machst du auf jeden Fall. Wie sieht da so dein Trainingsalltag aus neben dem Laufen?
Mein Trainingsalltag neben dem Laufen, na gut, du musst ja immer bedenken, dadurch, dass ich bei der Post bin, habe ich auch noch das Treppensteigen, das ist ja schon mal Training mit dazu. Deswegen muss ich da wirklich, ne, ist wirklich so, das habe ich am Anfang nicht so mit einfließen lassen, also meine ersten Jahre, bin ja nur, wenn man jetzt das 99 nimmt, schon lange genug dabei beim Laufen und habe dann vielleicht manchmal übertrainiert, plus noch Krafttraining und alles. Aber du musst halt die Arbeitsbelastung, ist der Unterschied wie einer, der vielleicht 8, 9 Stunden im Büro sitzt. Der hat halt dann vielleicht eher mit der Sitzmuskulatur oder der Hüftbeuge oder so zu tun. Bei mir ist halt die körperliche Belastung dann eher das. Und deswegen versuche ich einmal in der Woche auszurollen, mindestens 2 Mal im Monat Krafttraining. Also in der Wettkampfwoche sowieso nicht. Das sollst du ja auch nicht. Mach eigentlich jeden Tag meine Liegestütze, entweder früh gleich nach dem Aufstehen oder abends. Das ist eigentlich so der das Grobe. Und als wenn das die Anschlussfrage, gleich Regeneration ist natürlich das Hauptthema. Und da, also ich schwöre da auf Sauna und wie gesagt, das Ausrollen direkt nach dem Laufen. Das jetzt mit dem Eagle oder mit der Black Roll ist, das ist egal, wichtig ist, dass diese Muskulatur angeregt wird, die durch Blutung gefördert wird und halt die Schadstoffe abgebaut werden.
Genau.
Plus natürlich die gute Ernährung. Also ich habe nehme dann gerne so ein Eisenpräparat, das gibt es glaube ich in so einer Drogerie, oder halt Proteinshakes direkt danach, um gleich auch wieder die Speicher aufzufüllen. Das ist natürlich, das Ausrollen nützt alles nichts, wenn du am Abend dann irgendwie eine fettige Schweinshaxen oder sowas isst.
Bei der Ernährung achtest du irgendwas auch speziell drauf oder sagst du, ich ernähre mich relativ, ich sag jetzt mal normal plus Supplements oder sagst du, das esse ich gar nicht, das esse ich extra viel. Gibt es da irgendwas von dir, wo du sagst, das muss sein, das darf auf gar keinen Fall sein?
Also fangen wir mal mit dem an, was mir da sofort einfällt. Das ist eigentlich Fleisch, klingt zwar jetzt blöd, aber fast komplett von meiner Liste gestrichen. Ja, ein, zwei Mal im Monat esse ich Fleisch, muss aber nicht, es kann aber passieren. Das ist eigentlich bei mir so gut wie wenig. Und dann habe ich halt ernährungstechnisch vor 5, 6, irgendwann habe ich mich nochmal komplett, so 17, ja, vor 17, 18 war es, also 7 Jahre. Ich habe mich schon immer gesund ernährt, mit Salat, Bananen, Obst, alles was es so an Nektarinen, alles was es so gibt. Und lass mir trotzdem weiterhin, gut zu hören für alle, ich lasse mir trotzdem meine Schokolade nicht nehmen. Also die, und kann trotzdem noch schnell laufen. Also schämt euch nicht, ihr könnt ruhig auch Schokolade essen. Es muss halt in Maßen, nicht in Masse sein.
Ja, wie bei allen, die Dosis macht und, das Gift. Das ist ja einfach so.
Genau, genau, genau. Und deswegen, ich habe dann nochmal umgestellt auf, sagen wir mal, jetzt so zwischen vegan und vegetarisch. Aber sagen wir mal, ich bin so ein Vegetarier mit ab und zu mal Fleisch. Wie gesagt, also eher selten. Dafür halt ist natürlich ein schwieriges Thema auch, weil das sehr kontrovers auch diskutiert wird mit veganer Wurst und versuchen, so viel Zucker wie möglich auszusparen, weil wissen ja bestimmt viele Leute trotz Information nicht, dass halt in den ganzen abgepackten Wurst und überall so viel Zucker ist, versteckter Zucker, das ist, ja.
Ja, ich glaube, die natürliche Ernährung ist natürlich das Sinnvollste und nicht, genau. Wenn ich sage, ich verzichte auf Fleisch, dann nehme ich Fleischersatzprodukte. Das ist mit Sicherheit schwierig.
Auch nicht gut.
Nein, genau. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man den Weg für sich selber findet, mit dem man gut klarkommt. Und wenn du dir Gedanken gemacht hast und sagst, damit komme ich gut klar, mir geht's gut, der Körper ist damit leistungsfähig, dann machst du ja alles richtig.
Also ich habe das Gefühl, dass halt nochmal Ticken mich gesünder fühle als jetzt davor. Also, und das ist ja das, was zählt, das Gefühl.
Genau. Genau so sieht's aus. Dann drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass das jetzt im September gut funktioniert. Hast du vorher noch einen Lauf oder sagst du, nee, jetzt wird einfach nur trainiert?
Nee, mit Trainieren ist jetzt auch nicht mehr viel. Wie gesagt, irgendwann ist jetzt dann mein Urlaub vorbei, dann kommt die Arbeitsbelastung dazu. Wie gesagt, das war gestern jetzt nochmal ein wunderschöner Härtetest. Ich mache dann jetzt am 7. in Niedernhall den EBM-Papstmarathon, auch eine wunderschöne Veranstaltung oben über die Weinberge. Zwar, manche würden sagen, ein bisschen trostlos, weil es wenig los ist, aber ich finde es auch eine schöne Strecke. Ich glaube, irgendwo bei 30 geht es durch so ein Dorf mit Kopfsteinpflaster. Da ist richtig viel los. Ansonsten viel Grün. Also wer denn mal machen möchte, auch eine wunderschöne Veranstaltung. EBM Papstmarathon in Niedernhall. Und da treffe ich dann heute auch nochmal ein paar Freunde, bei denen ich dann noch übernachte. Und das wird dann so der letzte Test.
Wie sieht dein Training im Laufbereich aus? Wie viel läufst du? Wie oft läufst du? Es gibt ja ganz viele Ultraläufer, die gefühlt jeden Tag laufen und dafür gar nicht so lange. Andere laufen dosierter, dafür auch lange Läufe. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, also ich habe auch mal, das vorwegzunehmen, kann ich ja aus meiner Erfahrung, ich habe auch mal versucht, jeden Tag zu laufen. Ich muss sagen, auch wenn es dann vielleicht bloß 2,5 oder 5 oder sowas sind, ich glaube, es ist nicht so gut, egal was man für eine Arbeit oder so hat. Ich glaube, definitiv wichtig, das habe ich mir auch für mich so jetzt zu eigen gemacht. Mindestens einen Ruhetag in der Woche, es wären auch manchmal zwei. Und dann, je nachdem, was man halt vorhat, lieber mal zwei lange Läufe. In meinem Fall ist es natürlich, ich mache dann halt sonntags, der Tag, wo man am meisten Zeit hat. Oder unter der Woche, wenn ich meinen freien Tag habe, ein 40er, 50er, also quasi jede Woche ein Marathon. Und dann halt, wenn es wirklich auf irgendwelche großen Läufe hingeht, vielleicht nochmal unter der Woche in 30er oder sowas. Also wenn es wirklich dann auf irgendwas hintrainiert wird, habe ich schon dann 120, 130 Wochenkilometer. Klingt zwar jetzt eigentlich, gerade wenn man jetzt 100 Kilometer oder dann vielleicht noch die größeren wie Mauerweglauf oder so, relativ wenig, aber wie gesagt, man muss halt die Arbeitsbelastung und ich habe mich da auch mit vielen unterhalten, das muss ich eigentlich praktisch als Training ja mitrechnen. Und wenn ich jetzt die ganze Arbeit mitrechne, dann ist es am Ende aufs Laufen gerechnet bestimmt auch 180 Wochenkilometer, also passt das dann schon.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man viel, viel unterwegs ist beruflich, dann muss das auf jeden Fall mit berechnen, weil du brauchst ja auch Erholung.
Genau.
Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt auch viele Ultraläufer, die gar nicht so wahnsinnig viele Kilometer im Monat in der Woche haben und sich die Form quasi über die Wettkämpfe holen, die dann sehr, sehr häufig laufen. Aber auch da, wie bei allem, du musst einen Weg finden. Und wenn du sagst, 120, 130 ist für dich gut, dann gibt es ja auch keinen Grund, da irgendwas noch was zu ändern. Wahrscheinlich
Und
jetzt
es ist halt
in.
auch, jeder hat natürlich auch andere Ziele.
Genau.
Also einer, der vielleicht immer bloß jede Woche, um unterwegs zu sein, Freunde zu treffen und einfach Spaß am Laufen hat, der hat natürlich vielleicht nicht so die Intention sagen wir mal, wie ich jetzt zum Beispiel, der schon gerne vorne mit dabei laufen würde. Es gibt zwar auch Veranstaltungen, wo ich dann einfach so mitlaufe, aber das hat ja auch jeder. Jeder ist halt, jeder, das soll jeder für sich selber entscheiden, was er laufen will, wie er. Und was er für Ziele hat, also.
Ja, genau. Das müssen wir noch dazu sagen. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht so gesagt. Du bist halt auch generell richtig schnell unterwegs. Auch bei deutschen Meisterschaften gerne vorne mit dabei. Dementsprechend lohnt es sich, glaube ich, einfach im September mal hinzugucken, wo du landest.
Lieber nicht.
Oh doch, wir werden
Da
dich
werden Sie mit der großen Erwartung gehen.
beobachten.
Da wird schon wieder Druck aufgebaut.
Ah, ich glaube, du wirst das auf jeden Fall gut machen. Und ich gucke gerade mal auf deine Bestzeiten. 100 Kilometer, 7:37:20.
Ja, ist auch schon lange her.
Warte. 2013.
2013, ja.
Ja, dann wird es ja jetzt wieder Zeit, ne? Ja, aber 7:45 in 22, das heißt, das ist noch nicht so lange her.
Das war auch das große Highlight, die WM in Berlin, im eigenen Land, in der WM. Das war, ja, das war ein Riesen, also da zehre ich jetzt noch von. Das war einfach so ein tolles Erlebnis. Und ich habe sogar immer noch Kontakt mit einer englischen Läuferin, weil wir uns gegenseitig so unterstützt haben während des Laufes. Also, mir war die 47 freut mich, aber mir war das Erlebnis, das war ein Riesending. Also, werden ja viele von euch, die da jetzt zuhören und vielleicht noch bei anderen Veranstaltungen oder das Laufen bloß so nehmen. Also, eine WM im eigenen Land ist schon was Besonderes. Und dann eine 100-Kilometer-WM, die sowieso schon was Spezielles ist im eigenen Land. Das war also wirklich.
Ich gehe noch mal kurz auf die Statistik zurück. Jedes zweite
Stalkst
Jahr,
du mich
ich stalke dich gerade,
gerade?
jedes zweite Jahr läufst du unter 8 Stunden. Also dieses Jahr, nein, ich baue keinen Druck. Ich
Okay.
baue keinen Druck auf, nein.
Nein. Also, aber du sagst es richtig, das ist manchmal auch, also kann ja nur von mir reden. Ich habe mir manchmal vielleicht zu viel Druck gemacht. Und wie gesagt, irgendwann, vielleicht war der Auslöser, ja, die Vorfreude auf die WM 22, weil dann habe ich, das war ja ein Jahr vorher klar, und die Begeisterung. Und ich habe das Gefühl, wenn man weniger ohne Druck läuft, ich habe mich gestern, glaube ich, mit dem Zweitplatzierten oder dem Drittplatzierten, mit irgendjemandem habe ich mich unterhalten und sage, und da ging es halt um das Thema, wie man damit umgeht. Du hast, ach nee, da stand einer an der Verpflegung, an der Zielverpflegung. Ja, 90% hast du trainiert. 90% ist der Kopf, weil die anderen 10% hast du trainiert. Wenn, dann macht maximal der Kopf einen Strich durch die Rechnung oder ist wirklich eine größere Verletzung oder so. Ja. Aber eigentlich hat man ja, egal was man für einen Lauf macht, ob 10 Kilometer oder ein Ultra, hat sich ja darauf vorbereitet, zumindest halbwegs. Deswegen, das ist ein großes Thema, das mentale Thema. Also ich mache auch für mich selber ein bisschen Yoga, Meditation. Der Kopf ist halt das Entscheidende. Also wie gestern auch, dann, wo ich das mit der Hüfte, ich hätte vielleicht wieder in alte Muster verfallen können. Ah, jetzt fängt das wieder an. Und also, nee, positiv denken, an das Denken, wie man zu laufen hat. Also das Mentale ist, finde ich, eine ganz große und wichtige Sache, gerade beim Ultralaufen. Wenn man mental nicht fit ist, dann, glaube ich, wird es schwierig.
Ja, genau. Ich glaube, das Mentalthema, das könnte man auch, glaube ich, können viele Läufer noch viel besser spielen und viel mehr Prozente aus sich rausholen, wenn man sich damit wirklich beschäftigt und weiß, okay, das muss ich tun, das kann ich tun, das will ich tun, weil es ist ja natürlich immer eine Sache, auch wie ich mich darauf einstelle und einlasse, dass ich sage, okay, mit mentalem Training bekomme ich dann doch noch mal mehr Leistung hin. Ich habe zum Beispiel einen, der war verletzt, und da habe ich gesagt, okay, wir können halt Mentaltraining machen. Wir kannst einfach nur gucken, dass du besser trainiert aus der ganzen Geschichte herausgehst. Nee, das ist nichts für mich. Na gut, dann nicht. einfach dieses komplette Abblocken, nur wenn man, manchmal redet man einfach über das Mentaltraining. Mentaltraining ist ja nicht nur ein starker Kopf, sondern wir können auch über Bewegungsmuster Verletzungen besser regenerieren. Und man erwähnt nur das Wort mental und dann heißt es, nee, ist nichts für mich. Nee. Okay.
Hast du noch Kontakt zu ihm?
Ja, klar.
Ja, weil das erinnert mich, ich habe genau das, habe ich, sowas brauche ich. Ganz ehrlich, wenn das so ein Unsinn brauche ich nicht. Aber ich denke, man wird halt erfahrener und man merkt, also wenn man das möchte, das liegt immer bei einem selber, versucht man alles auszuschöpfen und sagt, also ich möchte es jetzt nicht mehr missen, es ist halt wichtig. Du musst dich mental darauf vorbereiten und das ist wirklich egal, ob das ein Ultra ist oder ein Fünfer oder Zehner, du läufst, das Tempo ist halt anders, aber du musst dich darauf vorbereiten, sonst kannst du dich irgendwie, ja, erwischen. Es reicht ja bloß einmal umknicken, weil du im Kopf nicht klar genug, weil du irgendwie abgeschweift bist mit deinen Gedanken. Also das beinhaltet ja alles das mentale Training dazu. Also das ist, ich finde das sehr wichtig.
Ja, genau. Also ich habe mich immer also quasi vor der Verletzung immer sehr, sehr selber gepusht, bin sehr, sehr hart an die Grenze gegangen und da war der ganze Lauf eigentlich nur ein Geschimpfe, warum ich das überhaupt mache. Ich bin damit durchgekommen, aber es war für den Kopf unfassbar anstrengend. Und dieses Jahr, ich bin ja jetzt Ende Juli das erste Mal wieder einen Wettkampf gelaufen, war ich bei der Hypnose, oder eher gesagt Autosuggestion ist es ja eigentlich, ist ja keine klassische Hypnose, um das Ganze mal positiver zu gestalten. Und das hat mich so weitergebracht, dass es einfach ein total positiver Lauf war. Und es war auf einer Insel und es waren 1,3 Kilometer. Also das heißt, man hat einen echten Drehwurm gefühlt gekriegt. Aber das war eigentlich alles schön. Und das war auch jetzt gestern beim Burgwald-Marathon war es für mich so, dass es sehr, sehr schwer war, weil ich bin überhaupt nicht ans Laufen gekommen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, der Kopf ist viel, viel positiver und viel gelöster dabei, zu sagen, okay, es geht halt um Ankommen und es geht halt erstmal ums Training, ums wieder reinkommen und so weiter. Man findet dann seine positiven Dinge natürlich. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass ich vor 2 Jahren wäre ich ausgestiegen oder vor 3 Jahren, weil ich dann einfach mich so in die Negativspirale reingeredet hätte, dass ich gesagt habe, ach, bringt doch alles eh nichts. Und einfach mal nutzen.
Ja. Genau, so du sagst das. Also das ist wirklich, oder ich sage immer nicht nutzen, aber ich habe halt auch ein Credo, was man nicht einmal probiert hat, kann man auch nicht mitreden. Und deswegen, wenn der Kollege sagt, mental ist nichts für mich, ja, guckst du doch erstmal an, probierst. Du kannst ja nach 1, 2 Wochen oder so, kannst du immer noch sagen, nee, ist nichts für mich. Aber von vornherein abzulehnen ist immer schwierig, finde ich.
Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist es so, dass er selber sagt in 1, 2 Jahren, okay, ich probiere es aus. Es ist ja
Ja.
oft so, du kriegst was Neues gesagt und der erste Impuls ist, nee. Das kennen wir, glaube ich, kennen wir von uns allen. Wenn was Neues
Das
kommt,
stimmt.
nee. Und dann denkt man drüber
Will
nach
ich
und
nicht.
denkt, okay, vielleicht doch. Und vielleicht ist es einfach noch nicht die richtige Zeit, aber wie gesagt, es ist ja gut, dass man da
Deswegen habe
jederzeit
ich ja
auch mit
gefragt, ob
einsteigen kann.
Deswegen habe ich ja gefragt, ob noch in Kontakt bin. In 2 Jahren wird er dann vielleicht zu dir kommen. Du, Bianca, war ein Fehler. Kannst du mir helfen?
Ah, ich werde ihn die Tage noch mal fragen. Das ist ein guter, guter,
Okay.
guter Anlass. Wir haben ja vorhin über die WM 22 gesprochen und hast gesagt, das war für dich ein wirklich gutes Erlebnis. War das der Lauf für dich mit dem schönsten Erlebnis oder gibt es noch einen Lauf, wo du sagst, der ist dir noch mehr in Erinnerung geblieben?
Also wirklich, also wenn ich an die WM denke und wenn ich drüber rede, da kriege ich noch mehr einen Grinsen, weil das war wirklich ein absolutes, ja, man kann das wirklich auch nicht beschreiben, man muss das einfach erlebt haben mit der Zeremonie einen Tag vorher, wo alle Nationen einlaufen und ach, ja, da, wie gesagt, ist ja eine WM, da sind Kenianer und alles dabei, aber nein, es sind alles zuallererst Menschen und Sportler. Du kannst dich da mit jedem unterhalten. Das war einfach. Also, wenn man sich auf Englisch halt gut oder andere Fremdsprachen. aber es ist einfach, ja. Also, wie gesagt, das steht, wenn, auf einer Skala von 1 bis 10 wäre das wahrscheinlich sogar eine 12. Und dann natürlich, ja, ich glaube, da kommt dann, da müsste ich echt überlegen, dann gab es viele schöne Momente. Also, der schönste Moment, also mein persönlicher, ist dann natürlich, dass ich dann 2022, ja, das war, ja genau, 2 Monate vor der WM halt in Herne meinen ersten deutschen Meistertitel da auch eingesackt habe bei der 6 Stunden deutsche Meisterschaft. Es war offiziell, ist ja im DLV 6 Stunden keine Meisterschaft, aber es ist halt DUV, also Deutsche Ultravereinigung, richtet es ja aus. Und ja, trotzdem ein Meistertitel. Wird zwar vom DLV jetzt nicht so anerkannt wie 100 Kilometer oder 24 Stunden, weil das sind ja offizielle. Aber das war natürlich, ich glaube, da waren auch 28 Grad oder so, war eine Hitzeschlacht in Herne. Ja, das würde ich dann als nächstes, weil das irgendwie, ich wollte es vielleicht nicht wahrhaben, aber ich habe es danach gemerkt, dass das wie eine Erlösung war. Irgendwie, du hast endlich mal ein Ziel erreicht.
Ja.
Bei Altersklassensiege, also deutsche Meister, Altersklassen, ist halt nicht dasselbe wie wirklich richtig. Also,
Definitiv.
deswegen.
Ich hatte es ähnlich 21 beim Trail Dorado. 24 Stunden Trailrunning ist ja auch 24 Stunden Trailrunning, also deutsche Meisterschaft, aber natürlich nichts Offizielles. Und da war ich Zweiter und ich hatte das unfassbare Glück, dass die Erste kam aus Österreich. Und
Ui.
war da dementsprechend, das bleibt halt auch hängen. Ne? Natürlich, klar, man hätte es gerne auch den ganzen Lauf gewonnen, aber es ist schon so, dass man denkt, ja, auch wenn es nichts Offizielles ist in dem Sinne, ne? Aber es ist trotzdem, merkt man sich das.
Ja, was ich aber halt auch schade finde, das war alles, was da so, man könnte es, ja, das ist halt schwierig, das ist halt Verbandsebene, aber DLV könnte halt sagen, für alles gibt es Meisterschaften von 100 Meter bis halt sogar 24 Stunden, dass man die halt auch solche, sagen wir mal, krumm Dinge wie Trail oder 6 Stundenläufe nicht als offizielle irgendwo
Ja.
einfließen lässt, aber das ist halt ein anderes Thema. Nee, aber mir ist jetzt gerade noch während des Gesprächs eingefallen, ganz besonderes Erlebnis ist natürlich, also weil sie auch in meiner Heimat war und weil es praktisch meine Heimstrecke ist, als ich 2014 ist mein überhaupt allerersten Sieg bei einer Ultra gemacht habe. Das war bei den 100 Kilometern am Auensee, wo ja immer auch Sächsische und bis 2019 oder sowas Bayerische waren. Nach Corona haben die das dann irgendwie nicht mehr machen wollen. Das ist natürlich auch was Besonderes und war auch bei 30 Grad. Also, du merkst schon, ich liebe Hitzeläufe.
Ja, gestern war es gar
Ja.
nicht so warm, aber ich fand es in der Sonne, fand ich es richtig übelst warm.
Ich fand den Wind blöd.
Ja, das stimmt, der auch. Ja, aber Hitze ist ja dieses Jahr jetzt so hinten raus gar nicht so wenig, ne? Also es kommt dir ja dann entgegen.
Nee. Ja, also ist ja so, wenn einer sagt, ich kann Hitze gut ab oder ich mag lieber da, trotzdem, egal wenn einer Hitze abhört, der Körper für den Körper ist es natürlich trotzdem eine Belastung und du kannst nicht das abrufen, was du vielleicht bei 10 oder 15 Grad abrufen kannst. Aber sagen wir mal so, ich bin, wie heißt das schön, resistenter gegenüber vielleicht anderen.
Das reicht ja,
Komm, schönes
reicht ja
Motto,
schon.
oder?
Es reicht ja schon.
Ja.
Genau.
Ja.
Ein Thema haben wir auf jeden Fall noch, worüber wir reden müssen. Ich glaube, das ist dir auch ganz wichtig. Und ist auf jeden Fall was, was eine Unterstützung wert ist. Du bist Blindenguide und engagierst dich dort. Erzähl mal,
Ja.
was es bei dir da auf sich hat.
Also Blindenguide ist halt, wenn man das heißt ja eigentlich offiziell nicht blind, sondern sehbehindert oder sehgeschwächt. Ich glaube, die offizielle Bezeichnung, aber Blindenguide sagt fast jeder, bin ich über unseren Arbeitgeber, weil wir da Kontakt hatten zu dem LAC Eichsfeld. Ich weiß gar nicht, ob die die einzigen sind, aber die sind auf jeden Fall in Deutschland weit die größten, die auch Blindenschulungen angeben, also dass man das erlernen kann, wie man als Guide sich zu verhalten hat, was zu beachten ist und alles. Die sind jetzt auch im April, war ganz groß in den Medien, vom Bundeskanzler ausgezeichnet worden mit Geldspende. Jetzt habe ich es gerade, weil ich nicht wusste, dass du mich direkt gezielt darauf ansprichst. Auf jeden Fall haben sie da einen Wettbewerb gewonnen in Berlin, glaube für soziales Engagement und alles. Und die haben eine eigene Website, guidenetzwerk.de oder halt über den LAC Eichsfeld. Und wollen jetzt das ausweiten, glaube Ski oder Rad, glaube Skifahren. Also ist die Auszeichnung und die Medien hat das natürlich auch nochmal richtig gepusht. Also die Juliana und das Team, gerade sie und der Hans Reinhardt, der als Blinder, muss man mal vorstellen, im Marathon unter 3 Stunden laufen kann. Also da ziehe ich, also als ich ihn kennengelernt habe, da habe ich echt meinen Hut vorgezogen. Aber die machen das so super. Also das begeistert mich jedes Mal. Also ich dann das erste Mal, da waren sie hier in Leipzig über die Halbmarathonstrecke begleitet. Also das ist einfach super. Ich kann das nur jedem empfehlen, mal zu machen. Und ja, es ist schwierig, also es strengt mental fast mehr an, als wirklich, wenn man für sich selber eine Ultra, weil du musst nicht nur für dich, sondern auch für den du begleitest, konzentriert sein. Also jeder kleine Stein, jede vielleicht Bodenwelle ist für uns selbstverständlich, aber ist für einen Sehbehinderten oder der eine, der gar nichts sieht, der sieht das, der weiß es nicht, der ist voll und ganz auf dich angewiesen und du musst rechtzeitig sagen, da kommt ein Poller oder auch der Untergrund, der weiß nicht, das, was Asphalt und was Schotterweg ist. Da muss man wirklich so ganz gezielt, also immer kurz und prägnant, Untergrundwechsel oder starke Steine, also das ist, wie gesagt, es war ein Erlebnis, also ich selber würde auch gerne mal das testen wollen und Das schwebt mir eigentlich vor, mal zu machen, dass mich einer begleitet und ich praktisch mir die Augen verbinde und nicht sehe, weil ich selber mal das Gefühl haben möchte, wie das ist, wenn du nicht siehst, nur auf deine Umgebungsgeräusche achtest oder auf deinen Blindenguide. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine super Erfahrung. Also, ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht, ob das dann bis 5, 10 Halbmarathon oder gleich ein Marathon sein soll, aber einfach mal das Erlebnis selber, ich will nicht sagen ausgeliefert, aber den anderen, es geht ja um Vertrauen da. Es geht
Ja,
ja nur
ich
um
glaube,
Vertrauen.
man bekommt ein ganz anderes Verständnis davon, mit welchen Problemen man zu kämpfen hat, wenn man nicht sieht oder wenig sieht. Das auf jeden Fall, ne?
Genau.
Da
Die
kannst du.
machen jetzt zum Beispiel ist jetzt zum Berlin-Marathon hin, ist eigentlich von Achilles, machen die einen Staffellauf von München nach Berlin. Und da, wo das Guide-Netzwerk viel größere Connections hat, haben die sich zusammengetan und gibt es halt von München bis Berlin, glaube ich, 17, 18 Etappen. Und da kann man sich anmelden, ist zwar jetzt vorbei, aber vielleicht kann man da, ich habe zwar jetzt keine
Ich
Adresse, aber.
habe es hier gerade gefunden, die Inklusionsstaffel.
Okay,
11 Tage,
genau, Inklusion.
11 Tage,
Genau.
jeweils ungefähr 50 Kilometer.
15 müssten sein.
Nee, 50. 11 Tage auf
Ach so, ja,
50
genau, und
Kilometer.
genau. Und die wollen aber gruppenweise immer so, dass bloß einer 15 läuft oder so.
Ja,
Also
genau.
praktisch, da mache ich auf jeden Fall auch jetzt eine Etappe mit am 25. Mach halt da begleite da einen Blindenläufer. Also das finde ich auch nochmal gut, dass da die zwei sich zusammengetan haben. Da kann man auch nochmal ein bisschen das Interesse steigern, die Bekanntheit, das alles, weil ich finde jetzt, wie gesagt, es ist jetzt schon ein paar Monate her, trotz der Auszeichnung wird es halt immer noch, wenn du irgendwo da mit dem blinden Shirt rumläufst, immer noch, ah, schön. Ich finde es halt, wie so viele Themen in unserer Gesellschaft, immer noch zu sehr nicht beachtet. Also, und die Menschen wollen, die nicht sehen oder sehbehindert sind, die wollen genauso ein Leben führen wie wir. Also, die sind halt bloß auf Hilfe angewiesen. Und ja, das ist.
Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, dass das ein Stück weit mehr Normalität für diese Menschen bedeutet.
Genau.
Und dementsprechend, die ihr zuhört, wenn ihr sagt, das hört sich interessant an, Guide-Netzwerk, guckt euch an, meldet euch an, beteiligt euch, ist auf jeden Fall was unterstützt werden soll. Und wenn man selber kann und möchte,
Definitiv.
dann definitiv. Deswegen ist es super, dass du das machst. Und es ist auch super, dass wir es jetzt hier nochmal ansprechen und vielleicht dadurch ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass es genügend Guides gibt für alle, die laufen möchten und es alleine nicht können.
Genau. Also da gibt es dann ja auch eine, wie gesagt, wer das dann nachlesen möchte auf der Seite und dann ist dann auch gibst deine Postleitzahl ein, dann siehst du genau, wo vielleicht in deiner Nähe ein Blindenläufer ist, der Hilfe braucht oder ein Guide ist. Und wenn da keiner ist, kann man sich da selber in der Region vielleicht dafür stark machen. Also wie gesagt, einfach auf die Seite schauen, ist auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache. Also
Genau, ich werde die Seite auch
definitiv.
verlinken direkt an
Sehr gut,
Podcast, dann
danke dir.
könnt ihr einfach reinschauen.
Danke.
Genau. So, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen unserer Folge. Aber wie immer, wenn du reingehört hast, weißt du, Chris, du musst uns noch einen Tipp mit auf den Weg geben für Läufer, die noch nicht da sind, wo sie sind. Vielleicht diesmal für die, die sagen, ich möchte auch deutsche Meisterschaften oder Meisterschaften für Ultra laufen. Wie kommen sie hin? Was müssen sie tun? Was ist dein Tipp an die zukünftige Läuferelite?
Also der erste Tipp ist ja erstmal, man muss selber das wollen. Irgendwie zu sagen, weil, ach, guck mal, der aus meinem Freundeskreis oder sowas, das möchte ich auch dem wirklich irgendwie irgendwelchen, wie heißt es immer so schön, falschen Idealen hinterher oder so. Man muss wirklich sagen, okay, das will ich einfach mal ausprobieren. Ich würde gerne mal das Flair bei einer Meisterschaft oder sowas mitmachen wollen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und dann, wie gesagt, die Termine rein von den Terminen her geht man halt über die Deutsche Ultra-Vereinigungsseite, kurz DUV. Ja, lässt sich relativ einfach finden, www.duv.org ist es, glaube ich. Und da stehen ja auch alle anderen Ultraläufe und das weltweit. Also man muss halt dann Deutschland noch anklicken, aber da steht ja, wie gesagt, auch alle Läufe drin, von Delmenhorst über Mauerweg bis Taubertal und ob Trehe 6 Stunden. Also, und als Tipp, ja. Also ich habe am Anfang mehr auf lange Läufe, weil ich halt das nicht besser wusste und habe halt versucht, dass ich so lange wie möglich immer unterwegs bin. Also kaum Tempoläufe, sondern viel, viel langsame Ausdauerläufe und bin halt durchgekommen. Wenn ich es heute nochmal anfangen würde, würde ich trotzdem von Anfang an nochmal noch ein paar Tempoläufe oder Intervalle einstreuen. Aber das ist, ich glaube, wenn man das einfach mal mitmachen will, einfach anmelden. Man braucht auf jeden Fall, wenn man eine Meisterschaft machen möchte, egal welche Strecke, ein Startpass, also eine Vereinszugehörigkeit ist auf jeden Fall wichtig. Weil normalen Ultra kann man ja machen, auch ohne dass man irgendwo vereinsgemeldet ist. Da kann man ja auch irgendeinen lustigen Namen. Sieht man ja immer wieder. Gestern zum Beispiel die Kostümierten oder sowas, die zwei Mädels. ja. Ja, das ist dann auch immer lustig zu sehen. Die machen mit und haben Spaß. Also das ist das Wichtigste. Einfach Spaß haben, weil das, wenn man zu verbissen an der Sache rangeht, glaube ich, dann verkrampft man oder baut sich, sind wir wieder beim Thema Druck aufbauen. Einfach, ich mache das jetzt mal und ja.
Genau. So. Ja, die beiden waren die beiden.
Mein Tipp. Ja. Ach, hast du auch gesehen,
ja,
gut.
Klar. Die habe ich auch gesehen, ja. Ganz genau. Ja, ja.
Und was natürlich ganz wichtig ist als Tipp, wenn was immer mal passieren kann, weil wir reden ja dann wirklich von Monaten Vorbereitung. Wenn da vielleicht mal 1-2 Wochen Schnupfen, Erkältung, Grippe, an was Schlimmeres wollen wir ja nicht denken, dass man das aufholen kann. Man kann nichts, was verloren ist, ist verloren. Also normal weiter trainieren und ich will nicht sagen das Beste hoffen, aber einfach normal weiter trainieren, weil der Körper hat ja plötzlich die Pause gebraucht. Und kann ich eine witzige Anekdote, vielleicht überzeugt das dann auch einige. Ich hatte vor der 6-Stunden-Meisterschaft jetzt im April, war ich 2,5 Wochen mit Grippe, wirklich mit kompletter Grippe raus. Also nicht direkt davor, aber das war von 25. Februar bis ja dann so ungefähr 2,5 Wochen. Also direkt in der direkten Vorbereitung, dann war ja bloß noch bis Ende März und am 7. April waren die. Ich habe halt nochmal versucht weiter zu trainieren, das was im Plan so stand. Ende vom Lied war, ich habe seit Jahren wieder meine fast an die 80 Kilometer ran, bin gesamt Dritter geworden und habe mir dann im Hinterher gesagt, ja, der Körper war zu der Zeit, brauchte seine Pause und vielleicht ist es doch sinnvoll, ab und zu mal noch einen Ruhetag mehr einzustreuen.
Definitiv.
Also ich sage immer, das habe ich auch als Trainer gelernt, Pause ist Training.
Also ich sage es immer wieder, als ich den Trainerschein gemacht habe, habe ich immer gedacht, ich muss die Leute motivieren, mehr laufen, schneller laufen, wie auch immer. Ich habe immer gedacht, es geht darum, die Leute zu pushen. Das war so meine naive Vorstellung eines Trainers. Mittlerweile weiß ich, dass mein Hauptwort beim Trainerdasein heißt, nein, also darf ich laufen? Nein, mach Pause, bitte. Also die meisten muss man ja wirklich bremsen, weil sie einfach zu schnell wollen und sich dadurch halt völlig überfordern. Wo ich immer selber sage, ich möchte nicht immer Nein sagen, aber wenn sie mich fragen, so macht das Sinn? Nein. vor allen Dingen gerade, was tue ich bei Erkältung? So ich kriege keine Luft, kann ich noch laufen? Nein. Ich denke, wenn man noch so einen leichten Husten hat, aber es geht einem wirklich gut, dann kann man natürlich langsam wieder anfangen im niedrigen Pulsbereich. Aber viele, man hört die an, die sind wirklich krank und sie möchten weiterlaufen. Und wie gesagt, mach einfach Pause. Der Körper braucht es einfach, weil sonst dauert die Erkältung halt nicht eine Woche, sondern 3 Wochen und dann haben wir ja auch nichts gewonnen. Neben dem, dass es wirklich gefährlich sein kann, wenn man wirklich krank läuft, da brauchen wir nicht drüber reden.
Das, also, Das sehe ich ja, weil die Herzerkrankung, die dann vielleicht daraus resultiert oder dann vielleicht eine dauerhafte Schädigung der Lunge oder sowas, das muss halt jeder für sich. Ich würde es nicht machen, also. Aber jeder ist für sein Leben selber verantwortlich, sage ich immer. Und man kann ihm das sagen und was er daraus macht, ist seine Entscheidung.
Ja, weil man muss es, manchmal muss man da vielleicht auch denen sagen, dass dann die Entscheidung vielleicht wirklich nicht richtig ist. Gerade die bei mir im dem Training sind, muss man dann vielleicht auch mal sagen, bitte jetzt wirklich nicht. Und nicht sagen, es ist deine Entscheidung, weil ich habe immer das Gefühl, man rennt dann immer so in so einem Tunnel, dieses ich muss, aber ich muss, ich muss, ich muss. Und dann zu sagen, nee, du musst eigentlich gar nicht.
Ja, aber hör
Aber.
sie dann auf dich oder trainiere sie dann heimlich
Nee,
weiter.
ich glaube, ich glaube, sie hören auf mich. Und
Ja,
kann natürlich sein, dass die Strava und Garmin ausschalten, damit ich es nicht sehe. Das kann sein.
ach so.
Nein,
Ah,
aber ich glaube in der Regel, nein, es funktioniert ja gut. Dafür haben sie einen Trainer und dafür ist man ja,
ja.
hat da ja, was wir auch vorhin in unserer Vertrauensgeschichte.
Genau.
Nein, da möchte ich gar nichts gegen meine ganzen Läufer sagen, das machen die alle schon gut, aber man neigt halt dazu, zu schnell zu viel zu wollen, das ist einfach so.
Schön,
Genau.
schön. Nee, das ist ja super, wenn du da so ein Vertrauensverhältnis hast, weil das ist das Wichtigste.
So sieht's aus. Chris, es freut mich sehr, dass du da warst. Ich glaube, dass
Ich habe zu danken,
für
es war mir
alle, die
eine Ehre.
mitgehört haben, haben, glaube ich, viel Spaß gehabt, können viel mitnehmen und wünsche dir nochmal viel, viel Erfolg im September und
Danke.
wir sehen uns auf der Strecke.
Auf jeden Fall. Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.